Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Es ist 9 Uhr. Radio 1, der Tag in 3 Minuten.
Mit dem Aleš Kral. Der Bundesrat will bis spätestens Ende Juni mit dem Einsatz des Covid-Zertifikats starten und die Corona-Maßnahmen daran knüpfen. Mit dem Nachweis für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen sollen unter anderem Großveranstaltungen wieder möglich werden. Auch Diskos oder Clubs können dann wieder öffnen. Nicht zur Anwendung kommen darf das Zertifikat etwa im ÖV, in den Läden, am Arbeitsplatz oder in Schulen. Eine Anwendung können Restaurants, Freizeitbetriebe oder Spitäler verfügen. Der Bundesrat geht zudem davon aus, dass viele Staaten ein Zertifikat bei der Einreise verlangen werden. Der Bundesrat will außerdem die Entwicklung neuer Covid-Medikamente fördern. Er hat dafür 50 Millionen Franken vorgesehen. Mischa Schiwow ist neu der höchste Stadtzürcher. Der 59-jährige AL-Politiker wurde heute mit 107 von 116 gültigen Stimmen gewählt. Mit ihm amtet erstmals ein Vertreter der Linksaußenpartei AL als Präsident des Zürcher Gemeinderats. Erster Vizepräsident wird der Grüne Matthias Probst, zweiter Vizepräsident Urs Helfenstein von der SP. In der Stadt Zürich sollen neu auch Ausländerinnen und Ausländer mit C-Niederlassung die Polizeiausbildung mit Waffe absolvieren können. Die Aspiranten müssen sich aber während der Ausbildung vor der definitiven Anstellung einbürgern lassen. Die Polizei müsse ein Abbild der Zürcher Bevölkerung sein, schrieb der Stadtrat zur Begründung. Der Gemeindepräsident von St. Moritz, Kulturproduzent und Entertainer Christian Jotjeni, ist vor dem Zürcher Bezirksgericht freigesprochen worden. Er hat das Urheberrecht bei den Liedern von Werner Wollenberger, die er textlich in das heutige Zürich versetzt hat, nicht verletzt. Wollenbergers Erben können das Urteil noch vor Obergericht anfechten.
Radio 1, Wetter.
In der Nacht bleibt es veränderlich und teils auch nass. Schnee gibt es bis gegen 1300 Meter runter. Morgen am Donnerstag zuerst bewölkt mit Regengüss, später Übergang zu recht sonnigem Wetter. Temperaturen am frühen Morgen um 7 bis 8 Grad, am Nachmittag bis 16 Grad.
Das war der Tag in 3 Minuten. Das Bernhard Theater und Radio 1 präsentieren die Bernhard Matinee mit dem Gastgeber Moritz Neuenberger.
Ja, wir räumen ja im Moment mit den Sünden von unseren Vorfahren radikal auf. Alles, was mit Kolonialismus oder sogar mit Sklavenhandel zu tun hat, wird erbarmungslos übermalt, gestrichen, ausgemerzt. Das Denkmal von Alfred Escher am Bahnhofplatz wird geschlissen, also er muss dort oben runter. Die Frage ist natürlich, wer kommt jetzt auf den Sockel rauf? Und also ehrlich gesagt, ich habe eigentlich schon immer gedacht, er sitzt da oben wegen dem Gotthardtunnel. Aber ich meine nur wegen dem kleinen Eisenbahntunnel oben durch. Und ich meine, jetzt haben wir unten den Basistunnel. Und naja, also um es kurz zu machen, der Adolf Ogi und ich sind schon lange eigentlich ein bisschen in einer Auseinandersetzung, wer jetzt auf den Sockel raufkommt, aber wir kommen ja gut aus miteinander und kollegial und also, wir haben das also unseren Anwalt übergeben. Seine Anwälte haben jetzt eine Eingabe gemacht, er sei dann dort nicht allein, sondern hat ein Tänli und an dem Tänli darf er dann ziehen und das sei attraktiv. Und meine Anwälte haben dann gesagt, ich käme mit zwei Bernhardiner, das sei viel attraktiver. Aber ich will jetzt meinen Standortvorteil da im Bernhard-Theater nicht missbrauchen und will das Thema gar nicht länger breit treten. Umso weniger, als es ja viel wichtigere Sachen gibt, nämlich all die vielen Mooren, die auf den Hausfassaden gemalt und als kleine Skulpturen und auf den Glocken sogar sind, dass die müssen ausgemerzt werden. Es ist die Aktion nicht ganz unbestritten von der Stadt Zürich. Also es hat doch Proteste gegeben, insbesondere aus feministischen Kreisen. Sie haben immer gesagt, immer redet man immer nur von diesen Mooren. Und von den Moorinnen redet kein Mensch. Ja, aber es hat ja eben keine Moorinnen auf den Hausfassaden. Ja, das ist ja genau die Gemeinheit? Nicht einmal Morine hat es, wo man dann auch auslöschen könnte. Wo ist da eine Gleichberechtigung? Jetzt hat die Stadtpräsidentin der Harald Nägeli beauftragt, doch noch ein paar Moorinnen zu sprayen auf städtische Liegenschaften. Für etwas hat er ja schliesslich den Kunstpreis bekommen, nämlich damit die Stadt nachher das alles wieder auslöschen kann, zusammen mit den Mooren. Und nachher ist die Gleichberechtigung eigentlich wieder hergestellt. Es gibt natürlich schon Umstände, die durch die korrekte Wortwahl oder umgekehrt, indem man auf eine unkorrekte Wortwahl aufmerksam gemacht wird, ein Bewusstsein wächst, das zum Teil eben nötig ist. Und ich gebe ganz ehrlich zu, das ist mir doch einige Mal passiert. Also beispielsweise habe ich einmal in einer Rede habe ich gesagt, es ist gegen die SVP gegangen. Ein Land, das sich immer nur abschotte und Nein sage, das sei wie ein Mensch, der autistisch sei. Und dann habe ich einen Brief bekommen von Eltern von autistischen Kindern. Und die haben gesagt, sie verwahren sich dagegen, indirekt mit der SVP verglichen zu werden. Und ich habe mir müssen sagen, das ist unkorrekt gewesen. Es geht natürlich nicht, dass man eine Benachteiligung von Menschen oder eine Krankheit, dass man die missbraucht als ein politisches Schimpfwort. Also ich habe dort eigentlich etwas gelernt. Und etwas anderes, was ich auch erst durch indem man mich darauf aufmerksam gemacht hat, gemerkt haben, dass ich da eine Unkorrektheit begangen. Zu meiner Zeit hat es ein neues Radio- und Fernsehgesetz gegeben. Dort hat man eingeführt, dass die Informationssendungen vom Fernsehen in Gebärdensprache übersetzt werden. Und ich habe damals immer von Taubstummensprache geredet. Dann haben wir gesagt, hey, das geht nicht. Du musst nicht sagen Taubstummensprache. Es sind nicht alle Gehörlosen sind Taubstummen. Man sagt Gebärdensprache. Und ich habe das müssen lernen und habe es dann langsam begriffen. Habe mich auch in die ganze Problematik, wie ich meine, ein bisschen anfangen einfühlen. Und prompt bin ich dann vom Gehörlosen Verband zum Jubiläum eingeladen worden, eine Rede zu halten. Und ich habe mir Mühe gegeben, die auch in Gebärdensprache zu reden. Und der Anfang ist filmisch noch festgehalten. Und ich würde eigentlich das noch ganz gerne zeigen, falls man das könnte einspielen. Ja, also. Schon einige Reden gehalten, aber ich kann also gestehen, die Vorbereitung auf diese Rede war die aufwendigste gewesen. Es sieht da so ein bisschen leicht aus, aber es ist also eine ganz grosse Arbeit, das probieren zu lernen. Und ich habe ja dann noch müssen beim Computer immer wieder ein bisschen abschauen, wie das eigentlich geht. Und dann habe ich eigentlich nach dem gedacht, so, jetzt habe ich doch wenigstens da bin ich emanzipiert und aufgeklärt und bin dabei und habe dann nachher gedacht, bei den Medienkonferenzen zu Corona haben viele Leute wieder gesehen, die Gebärdensprache. Es ist ja so vielen in Erinnerung geblieben. Und ich könnte eine Diskussion mit einer Gebärdendolmetscherin da führen und habe dann vorgeschlagen, zum Beispiel mein Intro können Sie da stehen und dann in Gebärdensprache übersetzen. Danach sagt sie mir am Telefon, ja, hat es dann Gehörlose im Publikum? Und ich dachte, aha, nein, eigentlich nicht. Ja, und dann habe ich langsam gemerkt, ja, dann hat das etwas Voyeuristisches, oder? Wenn sie da die Gebärdensprache macht, nur zu Leuten, die ja sowieso verstehen, was ich sage, und nicht zu den Gehörlosen, dann schauen wir da einfach zu. Das ist auf eine Art, es hat etwas Voyeuristisches, es ist nicht emanzipiert, und habe nachher von dem abgesehen und gesagt, nein, also, wir tun das gescheiter direkt miteinander besprechen. Und ich bin sehr froh, dass Barbara Bucher, die wir jetzt immer wieder am Fernsehen, nicht nur bei der Tagesschau, sondern eben auch bei der Corona-Medienkonferenz gesehen haben, zu uns gekommen ist und dass ich mich mit ihr über die ganze Problematik darf unterhalten. Bitte, Barbara Bucher.
Grüezi miteinander.
Mich fasziniert ja die Gebärdensprache. Und ich schaue also immer SRF Info, damit ich die Tagesschau kann mit der Gebärdensprache sehen kann. Ich bin absolut fasziniert und manchmal frage ich mich, wenn man einen Text vorbereitet für eine Rede oder zum Schreiben, dann habe ich immer das Gefühl, es hat ganz viele Gedanken und Gefühle und es ist ganz schwierig, das in einen Text hineinzuzwängen. Und der Text wird ja dann diesen Gedanken auch nie ganz gerecht. Und wenn ich jetzt noch sehe, was noch alles an Bewegungen muss gemacht werden, um die Wörter umzusetzen, also ist das nicht noch einmal eine Verengung? Oder kann man mit der Gebärdensprache alles, wo wir in Wort miteinander austauschen, kann man das alles überbringen?
Gebärdensprache ist eine vollwertige Sprache, linguistisch gesehen, sodass ich alles zur Verfügung habe, was ich brauche, wenn ich so etwas ausdrücken will. Also alle Inhalte, die es gibt, oder Gedanken, Informationen, Botschaften, alles das kann ich in der Gebärdensprache ebenfalls ausdrücken und mitteilen oder aber auch wahrnehmen. Also es geht ja in beide Richtungen.
Wenn ich einen Film sehe, wo sagen wir jetzt mal, koreanisch gesprochen ist, oder? Ein ausländischer Film mit Untertiteln. Dann denke ich eigentlich, die Leute in einer völlig anderen Sprache brauchen gleich viel Zeit, um einen Gedanken auszudrücken, wie jemand, der Deutsch redet. Oder Französisch ist ja gleich. Also alle Menschen haben eigentlich die gleiche Sublimierung der Gedanken in Wort. Und die gleiche Sublimierung, sagen Sie, ist in der Gebärdensprache alles auch drin?
Absolut, ja. Absolut, ja. Die gleiche Form ist möglich. Und die Sprache hat ja immer auch sehr viel mit der Kultur und mit den Menschen zu tun, wo sie braucht. Und sie tut sich auch dort weiterentwickeln. Also dort, das ist das Phänomen Sprache, das wir als Medium haben, um uns zu unterhalten, unsere Gedanken austauschen. Und Sprache, wie gesagt, tut sich immer dort weiterentwickeln, wo sie auch Menschen brauchen. Und wenn es jetzt irgendwie ein Gebiet gibt, wo, ich sage jetzt, ein Themenbereich, wo gehörlose Menschen vielleicht weniger damit vertraut sind, hat sich die Gebärdensprache auch weniger entwickelt. Und dann ist es möglich, dass man dann weniger Vielfalt hat, jetzt in dem speziellen Bereich, also gerade wenn man in die Wissenschaft hineingeht oder so. Und dann muss man sich mit anderen im Dolmetschen mit anderen Hilfsmitteln dann behelfen. Also ich mache ein Beispiel. In nordischen Ländern, die haben ja ganz viel Begriff für den Schnee, für die Qualität vom Schnee. Und bei uns beschränkt sich das etwa auf 3-4. Also den Pulverschnee kennen wir, den Sulz kennen wir, den Pflotsch kennen wir. Und in so Ländern im Norden, die haben noch viel mehr. Die wissen genau, das ist der Schnee zum Iglo bauen. Und jetzt tue ich das schon umschreiben, weil wir im Deutschen das Wort nicht haben, oder? Und so muss ich das auch in der Gebärdensprache ab und zu machen, wenn die Gebärde halt fehlt. Dann gibt's aber andere Bereiche, wo ich in der Gebärdensprache mehr Auswahl habe, also größere Vielfalt habe, mich auszudrücken. Und dann die ganze Mimik, die Körperhaltung, die Gestik. Und da kommt zum Teil fast mehr an Informationen über als in unserer deutschen Sprache zum Beispiel.
Genau, und das fällt mir jetzt auf, wenn ich die Tagesschau schaue, die übersetzt wird. Oder? Dann ist der Tagesschausprecher oder ihn, oder? Die sind relativ, also die sind statisch da. Und nachher sieht man die Dolmetscherin, die dann zum Teil etwas negativ beurteilt, indem sie die Lippen runterzieht oder etwas positiv. Darum die Frage, könnten Sie das machen mit Masken?
Nein, mit Masken wird es ziemlich ein Hindernis jetzt. Oder ist es ein Hindernis, ja. Also für gehörlose Menschen jetzt im Alltag unterwegs zu sein, ist ganz, ganz schwierig. Weil sie müssen ja ganz viel auch von uns noch ganz normalen Gesichter ablesen, damit sie ungefähr wissen, woran sie sind oder wie etwas gemeint ist. Und dann können sie natürlich auch nicht ablesen. Das Ablesen gehört ja immer dazu, wenn sie es schon beobachtet haben. Wir arbeiten ja auch ganz stark mit den Mundbewegungen. Und dann machen wir zum Teil einfach Mundformen, indem wir halt eben unsere Mimik einsetzen, das Maul aufblasen oder etwas verengen. Oder aber wir sagen auch die Wörter, weil gehörlose Menschen lesen das auch ab. Und das ist eine Kombination davon.
Ja. Also sie sagen einmal die Wörter und so wie ja...
ja
man kann ja Lippen lesen, oder? Also es gibt sogar Computer, die das können, oder?
Ja, genau. Ja. Ja.
Und Gehörlose kennen dann das auch von der
Ja, gehörlose Menschen können sehr gut von den Lippen ablesen. Allerdings muss man Hochdeutsch reden oder hilft es, wenn man Hochdeutsch redet und ein bisschen langsamer redet, damit die Lippenbewegungen ein bisschen ausgeprägter sind. Das vereinfacht es dann. Ja, genau. Ja.
Unter Gehörlosen gibt es da auch eine Art ich sage jetzt dem Analphabetismus. Oder ich meine, können alle gehörlose Sprache ohne Mühe dann tatsächlich verstehen? Oder ist das nicht auch schon wieder so etwas Kompliziertes, dass es Gehörlose gibt, die dem nicht oder nicht ganz können folgen?
Grundsätzlich, wenn gehörlose Menschen miteinander einen Austausch pflegen und die Gebärdensprache verwenden, dann können sie das verstehen. Ja, junge Menschen noch wiederum so besser und schneller, weil sie einfach flinker sind im Wahrnehmen. Bei gehörlosen Menschen ersetzt natürlich das Auge das Hörvermögen. Und dadurch sind sie einfach viel mehr und besser trainiert, auf alle Bewegungen und Regungen sich zu achten und dem auch irgendeine Bedeutung zuzumessen. Jetzt ist es so, dass Gebärdensprache lange Zeit in der Schweiz unterdrückt worden ist, sogar verboten worden ist. Und weil das natürlich so ein Verbot war, hat sich das ausgewirkt auf Gebärdensprache. Hat sich nicht ganz gleich auch entwickeln können in der Schweiz, wie in anderen Ländern, in skandinavischen Ländern. Da muss ich wieder sagen, die sind weiterentwickelt, auch Amerika. Da gibt es sogar eine Universität, die Gehörlose, die nur Gehörlose gehen studieren. Dort ist die Gebärdensprache natürlich viel weiterentwickelt, während wir hier in Europa ja vor dem Gebärdensprachverbot.
Aber jetzt lehre ich wieder etwas komplett Neues. Wieso ist denn das verboten gewesen?
Man hat, also Pädagogen im 1880 ist das gewesen, hat es einen Kongress gegeben in Mailand und dort haben Pädagogen entschieden, dass gehörlose Menschen sollen in der Lautsprache eben gefördert werden. Die sollen lernen reden und vor allem nur von den Lippen ablesen. Das ist nicht eine schlechte Überlegung gewesen. Sie haben es nur leider so gemacht, dass sie gesagt haben, damit wir eine Gebärdensprache verbieten, weil das hindert unsere Absicht, dass sie das Ziel nicht erreichen. Und haben das wirklich sehr systematisch, über 100 Jahre lang haben die das also in den Schulen hergebracht. Wir haben da auch in Wollishofen gibt's die Gehörlosenschule, die hat früher übrigens eben die Taubstummenanstalt geheissen. Mhm. Und mit der Entwicklung hat man das irgendwann dann auch umbenannt. Gehörlose Menschen haben gesagt, wir sind nicht stumm, wir haben die Möglichkeit, uns auszudrücken. Also wir wollen als gehörlos bezeichnet werden, weil wir sind nicht stumm und wir haben eine Kommunikation und das ist eben Gebärdensprache. Und haben dann seit, ich sage jetzt so 1980 sich in dieser Emanzipation, die dann in der Schweiz stattgefunden hat, für die Anerkennung eingesetzt. Und das ist eigentlich noch bis heute so. Man versucht immer noch oder ist noch dran, dass es eine offizielle Anerkennung von der Gebärdensprache gibt.
Mhm. Ja. Mhm. Jetzt noch etwas. Eine Sprache entwickelt sich, es kommen also auch immer wieder neue Wörter. Also beispielsweise also jetzt Covid, das wissen jetzt alle, was Covid ist, aber ich meine, dann kommt so ein Wort. Was macht man dann Gebärdensprache? Wie macht man denn Covid? Also ist es irgendwie ein Virus? Oder wie?
Sehr gut, genau. Ja, so sieht es ungefähr. Also das Virus ist das da. Genau, das wäre das Virus und das tut man. Ja, das steckt dann an, oder?
Ah ja.
Also man kann nur schon mit der Bewegung eben zeigen, ob man jetzt einen einzelnen Menschen ansteckt oder irgendwie, ob das in die Runde
ob geht. Ob es eine
Pandemie ist. Ja, das hat sich jetzt sehr schnell entwickelt, zum Beispiel für Corona. Da tut man jeweils, wenn eine Gebärde dann gebraucht wird und vermehrt gebraucht wird, und gehörlose Menschen im Austausch miteinander schnell auch eine Gebärde entwickeln. Und dann braucht es so einen Moment, bis das wirklich dann akzeptiert ist. Das ist ein Prozess in der Gebärdensprache, wo dann entweder aufgenommen ist in die Sprache oder man tut es wieder verwerfen. Ja, je nachdem.
Mhm. Es ist wahnsinnig aufschlussreich und also es ist super.
Danke
und ich tue nur alle ermuntern, wenn schon die Tagesschau auf Info schauen, dann können wir Ihnen wieder begegnen. Und ich schenke Ihnen im Namen von unserer Gemeinde das Bernhardinerli für künftige Übersetzungen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ade, Frau Bucher. Danke. Wir kommen zum festen Bestandteil von unserer Matinee, zu den beiden Filmkritikern, Alex Oberholzer und Wolfram Knorr. Willkommen bei uns.
Dankeschön, ja, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt lange nicht mehr ins Kino, wie ihr auch nicht. Und darum kurz Frage an dich, wie hast du gelöst? Hast du gestreamt in der Zwischenzeit?
Ja, eigentlich ziemlich viel, ja. Doch, doch.
Das langt dir dann, der kleine Bildschirm?
Ja, klar, es muss mir ja langen. Ich kann ja nicht weinend rumsitzen und...
Du könntest lesen.
Was könnte ich?
Lesen.
Na, das tue ich ja auch.
Gut, also gut. Aber endlich ist es soweit. Wir können wieder ins Kino. Es ist wieder offen. Die Oststrecke ist vorbei. Die Oscars sind verliehen, das haben Sie mitbekommen. Zwei Filme, die ausgezeichnet worden sind, die laufen jetzt bei uns bereits. Über einen reden wir. Drunk von Thomas Winterberg. Er kommt aus Dänemark, hat den Oscar bekommen für den besten nicht englischsprachigen Film. Vier Lehrer im sogenannten besten Alter sind im Zentrum. Sie realisieren, dass nicht mehr alles so weitergehen kann. Der Alltag im ewigen Trott, im Beruf lethargische Schüler, im Bett längst tote Hose. Also beschliessen sie, eine alte Theorie zu überprüfen. Und die sagt eben, mit einem kleinen Gläschen geht es besser. Da kann man Kreativität und Kraft besser ausschöpfen. Das Defizit kompensieren. Also genehmigen sie sich schon vor dem Morgen ein Gläschen. Und siehe da, alle Sachen werden besser. Sie erfreuen sich alsbald der Dinge, die da kommen. Die Schüler passen auf, die Ehefrauen jubilieren. Und schon gleich stellt sich natürlich dann die Frage, wie wäre es dann, wenn man noch ein Schlückchen mehr nehmen würde. Ja, Wolfgang Knorr, das Problem von diesen Filmen, das kennen wir aus dem Fernsehen, vor allem auch Alkohol und Komödie, das endet sehr häufig in einem billigen Klamauk. Ist da aber nicht so?
Nein, das ist überhaupt nicht so. Also es gibt eigentlich Trinkerfilme und die kennen nur eine Alternative. Entweder landest du in der Hölle und stirbst oder du wirst abstinent. Deshalb die wirklich großen Trinkerfilme, Billy Wilder, Lost Weekend oder von John Huston unter dem Vulkan, die zeigen immer nur, dass entweder, wenn du trinkst, endest du ganz furchtbar. Und das geht nur, wenn du dann komplett aufhörst zu trinken. Und dieser Film, und das ist das Faszinierende, macht das nicht. Während diese bisherigen Trinkerfilme, die man kennt, puritanisch geprägt sind, ist dieser Film absolut hedonistisch. Das heißt, er zeigt, dass man sehr wohl mit Alkohol leben kann und ich würde sogar sagen leben muss. Man muss nur die Balance halten. Und das zeigt er wunderbar. Denn er kommt ja am Anfang, die sitzen ja zusammen und die haben alle Probleme, die sind alle, sie haben ihre Midlife-Crisis, sie sind frustriert, es funktioniert nicht, es funktioniert im Beruf nicht, als Lehrer funktioniert es nicht, es funktioniert zu Hause nicht, mit der Familie. Und dann kommt einer und sagt, ich kenne da einen Psychiater und der sagt, der Mensch wird mit zu wenig Alkohol geboren, 0,5 Promille. Wenn er die hätte, wäre viel besser, er wäre lockerer, wäre er besser. Und jetzt machen die das Experiment und das Verrückte ist, nach einigen Wochen, es funktioniert auch. Sie werden wirklich lockerer, sie werden von den Schülern anerkannt. Nur das Problem ist jetzt, als sie dann merken, 0,5, wunderbar, vielleicht können wir es mal erhöhen, mal sehen, wie es mit 0,7 ist oder 0,8 oder wie wäre es überhaupt mit 1,0. Und das machen
die. Gut, dann messen sie ja nicht mehr, gell? Dann trinken sie ja nur noch.
Und dann verlieren sie den Halt. Und was diesen Film so faszinierend macht, finde ich jedenfalls, das können nur die Dänen, das sind die hervorragend. Es gibt am Ende, als sie dann wieder einigermaßen nüchtern werden, gibt es eine Szene bei einer Prüfung, wo ein Schüler, der sagt, ich bin schon einmal durchgefallen, er hat furchtbare Angst vor der mündlichen Prüfung, und dann kommt der Schulpsychologe und sagt ihm, darfst aber niemandem weitersagen, nimm mal hier zwei Schluck, damit er... Und dann nimmt er das und geht in die mündliche Prüfung. Ich meine, eine solche Szene möchte ich mal in einem Spielfilm, weil die neigen ja dann immer zu moralisieren.
Du meinst in einem Schweizer Film?
Oder
das ist ja auch kein Spielfilm.
Das muss kein Schweizer Film sein. Das ist ja, da sind die Deutschen und die anderen auch etwas, was ich ja vorhin sagte, die sind da immer vorsichtig. Das muss immer, Trinkerfilme sind immer ein Problem. Das wissen wir. Und der, macht das eben nicht.
Eben,
das
zeigt eben,
faszinierend.
Er zeigt eben beides. Er zeigt, dass Alkohol Freude macht, löst vordergründig auch Probleme, das sieht man da, aber kein Suff ohne Kater. Und das sieht man dann eben auch, das wird auch gezeigt. Oder? Der Film ist einerseits sehr lustig, ist aber auch ernst. Er nimmt einen mit in einen emotionalen Schüttelbecher, stimmt heiter, aber eben auch nachdenklich. Und die Schauspieler, die torkeln die alle sensationell auf dieser Gratwanderung, eben zwischen Fröhlichkeit und Abgrund. Und darum ist es eigentlich alles andere als ein Trinkerschrank, der Film. Es ist eine wunderbare Tragikomödie.
Eine richtige Tragikomödie.
Über, aber ja, und zwar eben über Freundschaft, über das Älterwerden und auch noch allgemeiner über Leben und Tod.
Ja, ja, klar. Und vor allem mit dem, der Schluss ist ja so, das ist ja dann die Feiern, ja, die Schule feiert den Abschluss. Da wird wieder getrunken. Das ist, da haben viele geschrieben, oh, wow, 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 das ist aber ein gewagter Schluss. Ja, klar, aber so ist das Leben. Es ist ja so. Also, es geht zwischendurch, geht's nach unten, aber wenn man sich einigermaßen in den Griff hat, dann hat man auch den Alkoholkonsum.
Gut, wenn man natürlich ein bisschen gefährdet ist, dann macht der Film schon ein bisschen Lust auf ein Gläschen mehr, das muss man schon auch sagen. Aber jetzt etwas anderes. Der Film gewann ja jetzt wieder einen Oscar, nicht? Wieder ein dänischer Film, zum x-ten Mal. Dänemark zählt weniger Einwohner als die Schweiz. Warum gelingen den Dänen immer solche Filme und uns nicht?
Ja, das ist eine gute Frage, aber das frage ich mich auch. Einwohnermäßig ist Dänemark so groß wie die Schweiz. Ne? Aber die haben ein, ich glaube, das liegt einfach auch an der geografischen Situation des Landes. Die Schweiz hat die Tendenz, sich einzuschließen, sich zurückzuziehen, und sollen die Nachbarländer machen, was sie wollen, wir haben damit nichts zu tun, hat man auch ein bisschen bei der Corona-Geschichte jetzt gemerkt, am Anfang, bevor es so richtig losging. Uns kann das nicht so passieren. Man hatte so ein bisschen den Eindruck. Das kennen die Dänen natürlich.
Keine Masken.
Das kennen die Dänen natürlich nicht. Die waren immer draußen. Die hatten das Meer vor sich. Die haben eine andere Haltung dazu. Und dadurch ist dieser Hang auch, weil sie klein sind und trotzdem das zum Subversiven, das macht auch die Künstler, also die Kunstszene so interessant in Dänemark. Und man merkt es auch an diesem Film mit dem Mads Mikkelsen, der ja die Hauptrolle spielt, was die Gebärdensprache betrifft, worüber vorhin gesprochen wurde, was der alleine mit seinem Gesicht macht, ja, ja, gleich am Anfang, als sie zusammensitzen, und man merkt, der ist am fürchterlichsten frustriert. Dem geht's am schlechtesten. Die Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen, die Frau nicht. Aber er zeigt das nicht. Er sitzt erst mal da und dann kommt eine Szene, wo sie ihn auffordern, er soll jetzt endlich Alkohol trinken, weil er vorher Wasser getrunken hat. Und dann trinkt er ein Glas Wein und ein zweites Glas. Und als er das trinkt, hat man wirklich den Eindruck, er trinkt nicht, sondern er spült irgendwas in sich weg. Er will irgendwas rausspülen. Und das ist eine Szene, die ist ungeheuer faszinierend.
Und trotzdem, Alkohol ist keine Therapie. Wir kommen zur Wertung. Ich würde sagen, für diesen hochprozentigen Cocktail gibt es von mir 5 Sterne.
Absolut 5 Sterne. Absolut.
Absolut. Das Kino ist wieder offen und wir sind einer Meinung. Das gab es ja noch fast nie. Herzlichen Dank, das war's von uns. Dankeschön.
Corona, Covid hat viele Berufsgattungen fundamental durchgeschüttelt. Bei der Kultur ist es, glaube ich, doch noch fundamentaler als in anderen Bereichen, wo man das Gefühl hat, ja, es war jetzt einfach ein bisschen im Tiefkühler gewesen und jetzt geht es dann wieder langsam auf. Ich habe mich über Zukunft oder Gegenwart von der Kultur wollen mit jemandem unterhalten, weil es vielleicht nicht selber ein Theater hat und jetzt seine eigenen Lieder davon erzählt, sondern was ein bisschen aus der Ferne beobachtet. Das ist Kulturwissenschaftlerin Silvia Henke, die auch Publizistin ist und an der Hochschule der Künste in Luzern unterrichtet. Und ich bin sehr froh, dass sie zu uns gekommen ist, damit wir ein bisschen miteinander reden können, was da eigentlich im Moment abläuft. Also, das Problem ist natürlich gigantisch. Es ist vielleicht fast ein bisschen zu gigantisch, Kultur und Covid. Und ich meine, es sind ja auch alle Zeitungen voll davon. Wir probieren gleich uns dem ein bisschen zu nähern. Und ich würde gerne als Aufhänger die Aktionen Hashtag dicht machen. Also da haben Kulturschaffende in Deutschland in ihrer Kultursprache sich mit politischen Massnahmen ein bisschen auseinandergesetzt und sind grauenerregend auf die Welt gekommen. Es hat einen fürchterlichen Shitstorm gegeben und bis heute hat sich niemand erholt davon. Wie beurteilen Sie das? Was ist da eigentlich passiert?
Zuerst mal Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich bin auch so ein bisschen, heute Morgen habe ich gemerkt, noch in einer gewissen Öffentlichkeitsscheuch. Ich habe dann schon auch, also, wenn man jetzt schaut, was sind wir für eine Öffentlichkeit? Ich sehe Personen gar nicht. Ich bin geschützt mit, in einer bestimmten Distanz. Ich habe eine bestimmte Einschätzung, aber wer da ist, ich habe jetzt gesehen, wer da ist. Die Aktion von diesen Schauspielenden, die hat das Problem, wo sehr viele Online-Aktionen haben. Also zuerst einmal kommen einem die Menschen schon mal sehr nach. Das kann einem aggressiv machen. Ich habe das Gefühl, das unterschätzen wir völlig. In diesen Zoom-Format sind wir eigentlich immer so nach. Und normal ist das nicht. Normal ist es so. Also sie kommen einem nach und sie haben die Käfigsituation wieder gespiegelt, wo sie drin sitzen. Und sie werden aber von unabsehbar vielen Menschen gesehen, und zwar ganz schnell. Sie bekommen unendlich viele Reaktionen von ganz verschiedenen Seiten. Und ich glaube, ein Problem, wo aber dann auch ein Schauspieler gesagt hat, ist, man weiss in dem Moment nicht, von wo der Beifall kommt. Und er hat das auch physisch inkarniert, was das heisst auf der Bühne. Wenn der Beifall nur von links kommen, von links, ihr in eurem Gefühl sitzt aber rechts, also müsstet ihr dann irgendwie so übergehen. Und er hat das dann einfach ad absurdum geführt auch, was es eigentlich für moralische Regeln gibt im Moment in unserem Diskurs. Und das haben die auch gemacht. Ich finde, die haben wirklich bestimmte Regeln ad absurdum geführt. Für mich zum Teil gut, zum Teil ein bisschen unbeholfen, aber sicher nicht so, dass man sie hätte sollen so canceln. Das ist schon eine Form von canceln gesehen, wo ich dann der Jan-Josef Liefers, das ist jetzt ein Lieblings-Tatort-Kommissar von mir, da habe ich im Fernsehen gesehen, auch in einem Bildschirm, auch wieder Zoom, total kleinlaut, wirklich abgecancelt, hat sich da irgendwie entschuldigt für, und man merkt, er weiß eigentlich dann doch nicht genau, für was er sich jetzt entschuldigt. Ich fand, nein, eigentlich ist die Debatte missrote. Auch von beiden Seiten.
Und auch der grosse Tukur ist ja irgendwie am Boden zerstört, oder? Heute hat es von ihm wieder einen Artikel, der kann auch die Welt nicht mehr verstehen. Liegt es denn aber vielleicht auch daran, dass die gleichen Künstler sich sonst zu ihrem Publikum äussern? Also das Publikum, wo bewusst in, ja, jetzt entweder den Film einstellt oder ins Theater geht, also die Sprache, das vielleicht auch ein bisschen sucht, die Sprache, während jetzt ist das plötzlich an eine unendliche Masse von Leuten versendet worden oder konfrontiert worden, wo sonst mit der anderen Sprache, mit der anderen Kommunikation von Kultur gar nichts am Hut haben und darum einfach nichts damit haben können anfangen und darum in die Bösartigkeit verfallen sind.
Das ist möglich und dann, ja, ich glaube, und dann glaube ich auch, dass die Aktion, die sich Satire nennt, dass die natürlich in ein politisches Minenfeld hineingekommen ist. Ich sage jetzt mal dem so ein Korsett, wo wir auch bekommen haben, ein Meinungskorsett, wo sehr stark gespalten hat. Also entweder ist man Corona-Bekämpfer und irgendwie auch sicher aufgehoben in so einer Art moralischen Panik. Ich sage es jetzt mal überspitzt. Oder man ist Corona-Lügner und zählt zum hedonistischen Schwachsinn der Gesellschaft. Also es hat wirklich eine starke Spaltung gegeben. Und das, was die gemacht haben, ist ja eigentlich etwas ausdrücken, was sehr viele doch sehr beschäftigt hat, nämlich die Frage, was machen die Massnahmen mit uns? Werden wir nicht komisch? Das haben sie ausgedrückt mit Frust, Aggression, mit Überspitzung, von bleiben sie gesund. Da kann man ja mal sagen, was soll das die ganze Zeit gesund bleiben? Krankheit gehört auch dazu. Und also, es gibt ja, und das haben sie überspitzt. Kann man sagen, ist das jetzt geschmacklos? Es sterben wegen dem nicht Menschen.
Also, Sie würden sagen, Sie haben mit Ihren Kommunikationsmitteln eine Auseinandersetzung mit den Covid-Massnahmen gesucht und wollen darüber diskutieren, sind dann aber sofort in eine Ecke gestellt worden. Also sind ja sofort als Corona-Lügner sind gewissermaßen bezichtigt worden.
Wegen der Kommentarspalte. Das ist ja das Interessante. Kommentarspalte haben mittlerweile so eine Macht, weil die bleiben ja dann stehen. Und dann sind, aha, von dort ist gekommen und von dort das. Und von
also die Kommentarspalte, das würde heissen in der klassischen Medien.
Ja, also ich denke, das sind ja YouTube-Format gesehen. Also da kann man unten dran kann man lesen, wer da alles was geschrieben hat.
Aha.
Und dann kommt
Applaus.
Von der falschen Seite.
Nicht Kommentare in einer Zeitung, sondern das, was man sonst kennt bei einem Artikel. Ihr Kommentar und nachher kommt einfach.
Ja, genau. Also, aber der.
Shit, habe ich wollen sagen.
Aber Printmedien beziehen sich ja dann auf das.
Ja.
Das geht ja dann über.
Ja.
Und dann tut sich das verstärken. Und ich denke, das ist schon, so.
Also, sie sind gewissermaßen eingefärbt worden von diesen Kommentaren, die in ihrer Gesamtheit den sogenannten Shitstorm ausmachen.
Ja. Und das ist für sie, das ist klar, das ist beschämend, oder? Da gibt's dann, also, da hat es Schamreaktionen gegeben, wo jetzt eigentlich, wenn die das auf dieser Bühne hier aufgeführt hätten, wenn das jetzt irgendwie, wenn sie hier in ihren Kästchen gesessen wären und sich so dargestellt haben, wie sie sich dargestellt haben, dann wäre das eine sehr gute, kritische und zum Teil auch sehr selbstreflexive Performance gesehen.
Aber das heisst ja gleichzeitig, dass die Massenmedien, in denen ja dann das kommentiert worden ist, dass die Massenmedien durch ihre Grösse eine differenzierte Auseinandersetzung über ein kulturelles, philosophisches Thema verunmöglicht. Weil jemand gerade einfach mit einem Flügelschläger in eine Ecke gedrängt und kommentiert wird.
Ja, ich denke, es passiert nicht immer so. Es gibt sehr viele Sachen, die dann so Wechselwirkungen haben und sich so lange polarisieren oder umdrehen, bis dann vielleicht doch auch eine Erkenntnis rausspringt. Das gibt es ja schon auch. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, wo Sturm im Wasserglas sind. Und aber gut, ich bin eben Kulturwissenschaftlerin, wie sie gesagt haben, ich kann aus allem etwas lernen. Mir amüsiert, dass ich probiere, mich möglichst wenig aufzuregen und möglichst viel zu lernen.
Aber können Sie denn, also ich frage jetzt einfach, können Sie denn auch eine Frage einfach von der Grösse sein, von der Quantität, oder? Also wenn man in einem Kleintheater eine kritische Auseinandersetzung bringt dann nachher ist schon fast wie ein persönlicher Dialog ist schon fast garantiert. Wenn man aber in die Welt rausgeht mit Facebook und so, ist das nicht mehr möglich. Also jetzt auf die Kultur übertragen würde das heissen, in einem Theater ist eine differenziertere philosophische Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema möglich, während an einer Massenveranstaltung wie in einem Hallenstadion oder in einem Fußballstadion, wo sie vorne nur noch so ein bisschen Turnübungen vorgeben und alle tun auf und ab kumpen, und Kerzen anzünden oder Feuerzeug anzünden und so. Dort ist denn das nicht mehr möglich. Dort gibt es dann keine differenzierte Auseinandersetzung mehr. Also einfach mal so als, kann man das sagen? Je grösser, desto fürchterlicher Mainstream.
Ja, das ist eine interessante Frage, ob man es so generalisieren kann. Ich denke ja, dass die Grösse etwas verhindert an Differenzierung. Das ist so. Da geht es um atmosphärische Zusammenhänge, wo auch wichtig sind, oder Emotionalisierungen natürlich, katharsische Wirkungen von Phänomenen, aber das ist nicht wirklich reflexiv.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, das sei ein bisschen ein Unterschied bei diesen Zoom, oder man hat dann die Leute unmittelbar vor sich, das sei jetzt muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe es fast ein bisschen umgekehrt erlebt, in meinem Beruf, oder? Also ich habe auch viele Zoom-Sitzungen gehabt, aber das hat Distanz geschafft. Oder wenn ich sonst eine Sitzung leite,
ja, klar, trotzdem,
wenn ich sonst eine Sitzung leite, dann sehe ich, ist einer offenbar nicht ganz einverstanden, er macht nämlich einen Latsch oder schaut so ein bisschen saublöd am Boden und dann sagen wir, hey, sind Sie anderer Meinung? Und dann kann man ihn wieder reinholen und dann kann man vielleicht etwas rausholen. Mhm. Aber bei einer Zoom-Sitzung, wenn dann da 30 winzige Köpfli auf dem Bildschirm sind, kann man das nicht. Und das Ganze führt zu einer Mechanisierung, also eine Automatisierung, man muss pünktlich anfangen und so. Und das ist all die Sachen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, sonst man ist sich nicht einig, sagen wir. Oder dann ja, machen wir ein bisschen ein Päuschen, oder laufen wir vielleicht ein bisschen rum und findet sich wieder und so weiter. Mhm. Jetzt, gut, das ist jetzt in der Politik so, aber in der Kultur ist doch denn das nicht ähnlich? Es lebt doch eine kulturelle Darbietung auch immer in einer Art Dialog mit den Leuten, die im Saal sind.
Also ich glaube auch, dass die physische Präsenz, dass wir die absolut brauchen. Ich habe das bezogen, habe ich immer gemeint, dass die Nachkamera Situation, dass die eigentlich unangenehm ist, mhm. weil sie ja eben genau nicht nahe ist. Es ist ja trotzdem so eine Distanziertheit. Aber physische Präsenz ist, glaube ich, das, was wir am meisten jetzt wieder üben müssen, wie wir damit umgehen, wie wir das auch selber handhaben in unseren eigenen Empfindungen, dass wir Nähe von anderen Menschen nicht als Risiko erleben. Das ist das, was uns jetzt eingebläut worden ist. Eigentlich ist der andere ein Virenwirt. Das ist ja das Bild von der Virologie. Wir sind ja nicht Menschen gesehen in dieser Zeit, sondern wir sind Virenwirte. Und die müssen beaufsichtigt werden, dass sie sich so und so verhalten und dann in Quarantäne und dann so und so. Also Sie hören, ich tue schon wieder ein bisschen überspitzen, weil ich eigentlich glaube, dass wir mit unseren eigenen physischen Barometern, die wir haben, uns sehr gut können einschätzen und auch wieder Logo in neue Situationen rein. Also ich hoffe, dass wir diese Angst loswerden. Aber ich habe jetzt gerade noch, ist lustig, der Film, der vorher besprochen worden ist, ich habe den gerade gestern im Kino gesehen. Und das ist so befreiend gesehen. Es ist, ich habe gedacht, was ist da eigentlich los? Erstens, es wird getrunken, hemmungslos. Man sitzt an Tisch miteinander, in diesen Schulzimmern lümmeln sie übereinander. Die Jugendlichen machen die Harassenläufe. Es gibt irgendwie keine Maske. Und es gibt einfach den unbremsten Hedonismus. Und ich dachte, das ist wirklich seltsam, dass der Zeit, zu dieser Zeit der Film macht. Das ist wie ein Gegenstatement zu dem, sage ich jetzt mal, Biosicherheitskorsett, wo wir jetzt gerade drin stecken.
Aber wir haben jetzt schon gesehen, also die eigentliche kulturelle Weit- oder die Urzelle von der kulturellen Kommunikation ist, dass man in einem Gegenüber in die Augen schauen kann und weiss, das Gegenüber versteht mich und hilft mir. Und in diesem Sinn wollte ich jetzt Ihnen eigentlich so ein Gegenüber schenken, wo Sie auch künftig wird auf ihrer kulturellen Studie begleiten. Es gibt einen, der weiss, auf Sie, auf ihn können Sie sich verlassen. Und in dem Sinn danke ich Ihnen sehr vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind und überreiche Ihnen im Namen von unserer Gemeinde ein Bernhardinerli.
Dankeschön, ja, ich danke. Werde auf und losen.
Ja, danke vielmals. Zum Schluss beglückt uns noch der Renato Kaiser.
Yoga! Hau ab! Oh, gut miteinander. Sie haben es vielleicht gemerkt, ich mache neuerdings Yoga. Ja, es tut mir einfach gut. Es holt mich oben runter. Also zuerst bringt es mich auf die Palme und nachher holt es mich oben runter. Also ich mache auch gar keinen Sport mehr. Ich powere mich einmal am Tag aus, indem ich auf YouTube einen Yoga-Lehrer anbrülle. Und nachher bin ich ruhig und entspannt wie ein Zen-Buddhist auf Räucherstäbli. Das müssen Sie echt mal ausprobieren. Einfach auf YouTube so etwas eingeben wie Yoga Ganzkörperflow. Und dann finden Sie sicher irgendeine 23-jährige Betriebswirtschaftsstudentin, die im Nebenerwerb auch noch weiss, dass es wichtig ist, dass man schnaufen tut. Und ja, ich weiss, da gehe ich an die Grenzen. Das ist ein bisschen heikel. Was darf Satire? Vor allem je linker das Publikum ist, oder? Ich meine, die Linken machen ja schon lange Yoga, weil es von den Positionen her so super zu ihren Liegevelo passt. Und alle anderen haben während Corona auch gefunden, ja gut, wenn ich eh schon die ganze Zeit umeinander liege und nichts mache, dann kann ich es gerade so gut Yoga nennen. Darum haben die meisten wahrscheinlich so eine Yogamatte daheim. Weil so eine Yogamatte, das brauchst du halt. Aber ich frage mich eben, brauchst du so eine Yogamatte wirklich? Also gerade wenn du Yoga machst, wenn du im Reinen bist mit dir selber, im Einklang mit der Natur, mit dem Körper, mit dem Universum, warum brauchst du denn noch eine Yogamatte? Wie zerbrechlich muss deine innere Mitte sein, dass sie bereits am Parkett schittert? Und ja, ich weiss, vielleicht bin ich einfach nur neidisch. Und ja, ich bin neidisch auf all die das können. Ich bin vor allem neidisch auf all die arbeiten, nicht spontan in einen hysterischen Lachhüllkrampf auszubrechen, wenn irgendeine Jessica aus Berlin-Brandenburg vor einem Baggersee auf einer Blumenwiese im Schneidersitz hockt, lächelt wie die In-Touch-Praktikantinnen-Version vom Dalai Lama, mir tief in die Augen schaut und sagt, schenk dir diesen Moment. Weil das sagt sie wirklich. Schenk dir diesen Moment. Tut mir leid, Jessica. Wenn du so Sachen sagst, dann kann ich mich nicht auf meine Atmung konzentrieren. Dann wird jedes Yoga zum Lach-Yoga. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Also ich schenke mir schon ab und zu mal einen Moment. Ich habe schon auch Hobbys. Also bei mir ist es Rennvelofahren. Also ich schenke mir meine Momente auf dem Rennvelo. Und das ist ja auch im Vergleich zu Yoga eigentlich ein sehr ungefährliches Hobby. Also dort verletze ich mich eigentlich nur, wenn ich anhalte und vergesse, dass ich am Klickpedal angemacht bin. Vielleicht kennen Sie das, die Klickpedal ist eigentlich eine super, super Erfindung, oder? Man ist mit dem Fuß so mega fest an dem Pedal angemacht, sodass man die ganze Kraft so in die Maschine reinbringen kann und vor allem, dass man sich mega professionell vorkommt, bis zu dem Moment, wo man das Klickpedal vergisst. Dann ist es einfach nur ein Klick vom Vollprofi zum Vollidiot. Und ja, ich meine wirklich Vollprofi. Weil genau das fühlen wir, wenn wir Rennvelo fahren. Weil Rennvelo fahren, das ist nicht einfach nur ein Hobby. Rennvelo fahren, das ist eine Lebenseinstellung. Und mit dem meine ich nicht all die Hipster, die so mega gut aussehen auf ihren alten Rennvelo. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Wer wirklich Rennvelo fährt, darf nicht gut aussehen. Das sind die Regeln. Ich habe sie nicht gemacht. Ich halte mich nur dran. Das ist eine Entscheidung, so richtig dumm auszusehen und das auch noch ohne einen guten Grund. Ohne Ertrag, du hast nicht einmal etwas davon. Weil wenn du vom Rennvelofahren heimkommst, weißt du ganz genau, okay, ich bin jetzt 1,5 Stunden im Kreis gefahren, bin wieder gleich weit wie vorher, ich spüre mein Füdli mega, meine Hütte gar nicht mehr. Aber dafür sehe ich auch noch aus wie ein neonfarbiger, ein bisschen zu eng vakuumierter Servala. Und ja, klar, das wissen wir nachher. Aber das ist nicht das, was wir währenddessen spüren. Das, was wir während dem Rennvelofahren spüren, ist die unendliche Freiheit in der Endlichkeit vom Velodress. Weil das ist eben das Problem. Das fühlt sich so geil an. Und dann meinen wir auch, das sehe ich geil aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich noch nie mehr gespürt, wie wenn ich so oben ohne in meiner hautengen, knallroten Rennvelohose mit so Schulterträger wie einen sehr unmuskulösen Wrestler vor dem Spiegelsturm finde. Renato! Jetzt leihst du aber sofort das Liebli an. Sonst reissen dich die Leute von Luther Sexy Sex noch vom Velo oben runter. Was mega gefährlich ist, wegen Klickpedal. Und das Klickpedal macht es eben nur das Klickpedal. Rennvelohose, Rennvelodress, Rennvelobrille, Rennvelohelm, das macht alles, was man meint, das sehe ich gut aus. Und das ist mega schlimm, weil ich habe das nämlich auch. Wenn ich so Rennvelo fahre und jemand schaut mich an, meine ich, der schaut, weil ich so gut aussehe. Und ein paar Sekunden später fahre ich so an einem Schaufenster vorbei, sehe mich in der Spiegelung und finde so, nein, gar nicht so geil. Von der Seite sehe ich aus wie ein gigantischer Oberschenkel. Und darum, wenn an dem Strassenrand dann so eine Mutter ein Kind auf die Seite nimmt, oder, dann sagt sie nicht zu ihrem Kind, hey, siehst du den Mann? Irgendwann, wenn du gross bist, wirst du auch so ein toller Mann. Nein, nein. Die sieht nur, dass ich gerade an eine Ampel anfahre. Und sagt zum Kind, hey, oh, jetzt musst du schauen, das wird lustig. Weil sie weiss, wie ein Klickpedal funktioniert. Und was jetzt passiert, im Gegensatz zu mir, ich fahre nichts ahnend an die Ampel an, werde immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer und dann passiert's. Also es passiert eben nicht. Es macht nicht Klick da unten, sondern es macht Klick in meinem Kopf. Und ich bin im Stillstand und finde so, oh, oh. Und dann kippe ich so ganz langsam um. Und etwas wie dem Winkel akzeptiere ich es einfach. Ja, da weiss ich, jetzt kannst du eh nichts mehr machen. Und wenn du nichts mehr machen kannst, dann kannst du sogar zu gut geniessen. Das ist irgendwie fast schon philosophisch, oder? Zu wissen, was kommt und zu wissen, dass man nichts dagegen machen kann, das macht einen fast schon demütig. Du ergibst dich so deinem Schicksal und kippst so ganz langsam um zu der Musik von Enya. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Die Zeit bleibt stehen. Alles rundum wird unwichtig. Du spürst deine Mitte, konzentrierst dich auf deine Atmung und schenkst dir diesen Moment. Weil dieser Moment, das ist mir eben geblieben, die Jessica, die sagt, schenk dir diesen Moment. Was soll denn das überhaupt heissen? Was ist denn das überhaupt für ein Geschenk? Ein Moment, wo man sich auch noch selber muss schenken muss, das wünschst du ja deinen schlimmsten Finden nicht. Oder auch Kind. Wobei, Kind ist ein schlechtes Beispiel. Kinder sind ja sowieso die materialistischsten Säcke überhaupt. Also, wenn es um Geschenke geht, oder? Das sind immer das Beste, das Tollste, das Teuerste. Und was kommen wir rüber? Etwas selber gemachtes. Ja, bravo. Du schenkst deinem Neffen so einen mega geilen Bobbycar mit eingebautem Motorengeräusch und Heckspoiler. Und was kommst du über? So eine selber gebastelte Kartonbiene aus einer leeren Scheissepapierrolle, wo du nachher immer aufstellen musst, wenn er zu Besuch ist. Aber nicht etwa, weil er so Freude hat, sondern die Mami. Weil sie wahrscheinlich auch die ganze Arbeit hat. Er hat wahrscheinlich nur seinen Teil zu der leeren Scheissepapierrolle beigetragen. Und darum habe ich einen Vorsatz. Ab jetzt sollten wir in Zukunft, wir Erwachsenen, den Kindern etwas selber gemacht schenken. Und sie sollen sich darüber freuen. Ja, machen Sie das mal. Malen Sie mal so ein ganz schlechtes Bild von Ihrer Nichte. Mit einem viel zu grossen Kopf, komischen Proportionen, komischen Frisur, neben so einem Haus, wo das Chemie so schräg aus dem Dach rauswächst. Machen Sie es ein paar Mal und Sie werden sehen, irgendwann sind es nicht die Erwachsenen, sondern Kinder, die kommen und sagen, hey, Onkel Renato, wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir uns nichts mehr schenken. Und schau, vielleicht hat die Jessica recht, vielleicht hat sie ja recht, ist der Moment, wo man sich selber schenkt, ist vielleicht fantastisch, von mir aus, aber sogar dann haben wir immer noch das Problem. So ein Moment dauert ja nur ein Moment. Und was machst du nachher? Genau. Du willst nochmal so einen Moment. Und nochmal einen. Und nochmal einen. Und nochmal einen. Und was kommt? Richtig. Du wirst süchtig nach Moment. Und das Perfide daran ist, weil du den Konsument, oder wenn du dir das selber schenkst, bist du der Konsument und der Dealer gleichzeitig. In einer Person. Und es ist auch noch gratis. Du wirst zum Perpetuum mobile LSD. Und dann gibt's keine Grenzen mehr. Weil am Anfang sind es vielleicht noch einen Moment gewesen. Aber irgendwann langt dir das nicht mehr. Irgendwann willst du vielleicht ein Zeitli oder ein Weile. Und irgendwann willst du einen Powernap. Eine Mittagspause, eine neue Pause, verlängertes Wochenende, Ferien, Vaterschaftsurlaub. Kurz gesagt, Yoga schadet der Wirtschaft. Weil, wenn Sitzen und Schnaufen schon so super ist, warum soll ich denn noch aufstehen und arbeiten? So ein geschenkter Moment ist nichts anderes als die Einstiegsdroge in die frühe Pension. Und genau das ist mir passiert. Ja. Ja, ich habe das Yoga-Spiel durchgespielt. Ich schenke mir nur noch einen Moment. Zum Beispiel jetzt gerade. Mein Leben ist ein einziger verschenkter Moment. Und ich schaue runter auf all die Unerleuchteten, auf all die Opfer vom System, wo sich immer noch einen abkrampfen und schwitzen und immer wenn es kurz hinsitzen und durchschnaufen, sagen, sie haben einen schwachen Moment. Ich nicht. Sitzen und schnaufen ist meine Stärke. Ich bin nicht der Denker. Ich bin der Sitzer. Der Atmer. Das Monument des Moments. Die Statue des Status Quo. Quo vadis, mein Freund? Ich bleib sitzen. Und Sie denken sich jetzt vielleicht, aber Moment. Der sitzt doch gar nicht. Und Sie haben recht. Manchmal, da gehe ich raus. In die Welt. Auf Zürich. Ins Bernhard-Theater. Um die frohe Botschaft zu verkünden. Weil ja, Sie haben recht. Ich stehe, aber sie sitzen und schnaufen. Und wenn sie für das schon Eintritt zahlt haben, dann schenken sie sich doch wenigstens den Moment. Merci vielmals.
Zum Schluss pflege ich ja, Wort aus dem Bernhard-Evangelium vorzulesen. Das ist nun das Mal ein bisschen erschwert. Und zwar darum, weil, ich muss das zugeben, es hat wahrscheinlich nie irgendjemand gemerkt,
dass zum Teil die Zitate aus dem Bernhard-Evangelium ganz leicht abgeändert gewesen sind gegenüber dem Original. Und da ist jetzt leider etwas passiert. Der Christian J. Jenny, der ja auch schon bei uns war, hat die Drittligas-Ballade gesungen vom Werner Wollenberger und hat dort in ganz wenigen Punkten das ein bisschen abgeändert. Beispielsweise hat er die Zeitung «Die Tat», die es ja heute gar nicht mehr gibt, hat er mit «Surprise» ersetzt. Er hat von der Sevialisierung geredet. WLAN kommt auch vor. Er hat das übrigens auch da, also im Bernhard-Theater, einmal gesungen und ich bin dabei gewesen. Die Leute haben immer bei diesen Abänderungen am meisten gelacht, weil sie natürlich das Original gekannt haben. Aber sie haben nicht mit den Erben Werner Wollenberger gerechnet, die gesagt haben, das Werk ist verändert worden und haben eine Strafanzeige gegen den Christian J. Jenny eingereicht. Und tatsächlich hat jetzt die Staatsanwaltschaft gegen ihn Anklage erhoben. Und ich habe mir dann gesagt, also ich kann mir das nicht leisten, weil mir ist etwas Ähnliches passiert. Ich habe nämlich in einem Interview mich selber zitiert aus einem Buch «Lüge, List und Leidenschaft». Es ist Geiselnahmen und Lösegelder angegangen. Und prompt hat die Bundesanwaltschaft wollen gegen mich ermitteln. Dank dem Bundesrat können sie das jetzt nicht. Aber bei der Änderung vom Bernhard-Evangelium ist eben gar nicht der Bundesrat zuständig. Und nachher überlegt, wer ist zuständig? Und bin dann zu der Kille in der Nähe von der Drittligas, das ist Grossmünster, und habe dort gefragt, was man da macht. Und der dortige Pfarrer hat mir gesagt, ja, bei den Bibelzitaten ist es nicht so schlimm. Die sind nämlich in der Regel sowieso nicht echt keins. Es kommt nur darauf an, dass sie politisch korrekt sind. Und nachher haben wir nach langem Suchen, hat er mir nachher ein Zitat gefunden. Das ist jetzt allerdings aus dem Friedrich-Schiller-Evangelium. Und das Zitat heisst, der J hat seine Schuldigkeit getan, der J kann gehen. Das Gericht mag den J schuldig sprechen, doch der liebe Gott wird Gnade walten lassen über den Sünder, so wie er auch alle Bernhardinerinnen und Bernhardiner bei sich im Himmelreich aufnehmen wird. Für 50 hat es im Himmel noch Platz und 50 sind gerade noch erlaubt. Der Segen sei mit euch, und da möchte ich jetzt doch wörtlich zitieren aus dem Reformiert, also alle die das auch bekommen, können das nachher nachkontrollieren, es ist wörtlich. Der Pfingstwirbelwind überwindet Grenzen und fegt Vorurteile hinweg. Wo Fenster und Türen geöffnet werden, legt sich der Sturm der Entrüstung. Der Durchzug des Heiligen Geistes legt frei, was die Menschen verbindet und trägt. Wir begeben uns nun gemeinsam in den Durchzug des Heiligen Geistes. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind.
Die Bernhard Matinee mit dem Moritz Neuenberger, präsentiert vom Bernhard Theater und Radio 1. Zum Nachhören auf radio1.ch. Non-Stop Music auf Radio 1. Die besten Songs von allen Zeiten. Non-Stop. Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.